Zeit. Was macht ihr denn hier?
Wir nehmen wieder einen Podcast auf.
Hallo, ich bin Beate.
Und ich bin Inini.
Wir haben zusammen in einer Mehrgenerations-WG gewohnt und würden euch ganz gerne an unserem Frühstückstischgesprächen dran teilnehmen lassen.
Und unsere Gedanken mit euch teilen. Hola!
Herzlich willkommen
zu einer neuen Folge Individudel mit Beate und Inini.
Jetzt geht's los.
Heute habe ich dir etwas mitgebracht.
Ja, deswegen freue ich mich ja. Es geht los, jetzt.
Und zwar hat meine Freundin Katharina, die ihr auch schon im Podcast zweimal gehört habt, ein Buch mitgegeben. Und zwar, das heißt Der Elefant, der das Glück vergaß. Kennst du das?
Nein.
Und ich habe da mal so ein bisschen durchgeschaut und einige Geschichten fand ich so schön, dass ich dachte, ich lese die jetzt mal vor.
Das gefällt mir.
Du sagst mir, was du denkst.
Gut, falls mir was dazu einfällt.
Ja. Und damit gehe ich meinem Vorsatz nach, dass ich mehr rede.
Toll, du darfst vorlesen. Nein, das ist richtig schön. Siehst du, ein neuer Vorsatz, du hast dir doch was vorgenommen.
Das habe ich doch erwähnt.
Richtig.
Okay, wir fangen mit der ersten Geschichte an. Mhm. Aber die fand ich auch gut. Mhm. Darum ist sie es auch geworden. Der Behälter und die Inhalte.
Oh.
Vor einigen Jahren kam es zu wütenden Protesten, nachdem ein Wärter in Guantanamo Bay beschuldigt wurde, ein heiliges Buch genommen und in die Toilette hinuntergespült zu haben. Am nächsten Tag erhielt ich den Anruf eines Lokalreporters, der einen Artikel über den Skandal schreiben wollte und dafür Vertretern aller größeren Religionen Australiens die Frage stellte, die er auch an mich richtete. Ayan Brahm, das ist der Autor des Buches.
Ja.
Was würden Sie tun, wenn jemand ein heiliges Buch des Buddhismus nehmen und es Ihre Toilette runterspülen würde? Ohne zu zögern, antwortete ich, Sir, wenn jemand ein heiliges Buch des Buddhismus nehmen und es meine Toilette herunterspülen würde, würde ich als erstes den Klempner anrufen. Der Reporter schüttelte sich schier vor Lachen. Als er sich einigermaßen gefasst hatte, meinte er, das sei die erste vernünftige Antwort gewesen, die er bisher erhalten hatte. Dann sprach ich weiter. Ich erklärte ihm, dass man vielleicht Buddha-Statuen in die Luft jagen, buddhistische Tempel niederbrennen oder sogar buddhistische Mönche und Nonnen töten könne. All das ja. Dass aber jemand den Buddhismus zerstört, würde ich nie zulassen. Spülen Sie meinetwegen eines unserer heiligen Bücher das Klo hinunter. Aber ich werde nie mehr zulassen, dass Sie das auch mit Versöhnlichkeit, Friedfertigkeit und Mitgefühl machen. Das Buch ist nicht die Religion. Ebenso wenig wie die Statur oder das Bauwerk. Das sind nur die Behälter. Was lernt uns das Buch? Wofür steht die Statur? Welche Eigenschaften sollen die Geistlichen verkörpern? Das sind die Inhalte. Wenn uns der Unterschied zwischen den Behältern und dem Inhalt bewusst ist, bleibt der Inhalt auch, wenn der Behälter zerstört wird. Bücher können wir wieder drucken, wir können neue Tempel und Statuen errichten und sogar neue Mönche und Nonnen ausbilden. Wenn wir aber der Liebe zu anderen und uns selbst verlustig gehen und Gewalt an ihre Stelle tritt, dann wird die ganze Religion die Toilette heruntergespült.
Das ist eine wunderschöne Geschichte, die Geschichte tiefgreifend eben. Also die Idee, wo er die Antwort gab, ne, das Buch in die Toilette, dann kam sofort bei mir der Gedanke auf, verstopft. Also ich, dem Moment, wo du das gelesen hast, ja, der hat das Buch die Toilette hinuntergespült, die Toilette war verstopft, fertig. Aber dieser Behälter, Buch und der Inhalt, das ist das Tolle, weil den Inhalt, den musst du weder aufschreiben noch in Stein meißeln. Den Inhalt kannst du von Generation zu Generation weitergeben, indem du das erzählst. Das ist für mich dann, du bist dann der Behälter, weil du behältst das. Warum behältst du etwas, was ich dir erzählt habe?
Ich finde das so schön, diese Geschichte so kraftvoll, dass
das,
man, dass man da eigentlich gar nichts zu sagen muss, sondern es ist so, die nimmst du so auf und du spürst so diese Energie dieser Geschichte. Und man kann das einfach nur so stehen lassen, weil das ist so einfach so wahr. Also,
ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, deswegen sage ich ja, du brauchst weder was aufschreiben, noch in Stein meißeln, noch irgendwas, sondern du behältst es ja für dich in deinem Kopf, in deinem Inneren, wo es auch immer hingehört. Und du kannst es immer weitergeben. Also, stimmt, egal ob ich was wegspüle. Ja, bei uns ist Hochwasser, das spült, das läuft dann über Felder und Wiesen, spült vieles weg. Und was entsteht danach? Was ganz Tolles. Irgendwann explodiert die Natur wieder und sagt, ich bin wieder da. Und hier
das
wäre
stimmt.
das Gleiche. Also das ist auch wieder was man da so rein interpretieren könnte.
Ja.
Ja? Du lässt es stehen und genau das ist es. Sehr schön.
Die nächste Geschichte ist auch richtig toll.
Mhm.
Was wir wirklich wollen. Eines Morgens wachte der Abt sehr früh auf. So, das musste ich erstmal googeln, weil ich nicht wusste, was
den
das
Abt?
Ist. Ja,
ah.
Das ist ein Vorsteher eines Klosters, verliehener Titel.
Den Abt, ja, aber
ja.
Ich glaube, die ältere Generation kennt sich damit mit diesen Ausdrücken aus.
Echt?
Ja, die wissen, was ein
Mir
Abt
hat
ist.
Das nichts gesagt.
Ja, das sage ich ja, die ältere Generation, die kennt sich damit aus, mit dem Abt, Vorsteher vom Kloster.
Genau.
Und, wenn das ein weibliches Klosterwesen ist, dann ist das die Äbtissin. Die Äbtissin Hildegard von Bingen, die 1100 durcheinander mal ein Kloster geleitet hat. So, das wäre jetzt, aber nee, haben wir schon über Hildegard gesprochen? Nein. Dann
doch,
wär, ja,
ansatzweise.
Aber nicht mit diesem Titel, ne?
Nee.
Äbtissin. Gut, fein. Siehst du, wieder was dazu gelernt.
Genau.
Gut.
Also, der stand früh auf, was noch nicht weiter ungewöhnlich war. Geweckt hatte ihn aber ein Geräusch aus dem nahen Schreinerraum. Schritte. Und das war tatsächlich ungewöhnlich, denn um diese Zeit übten die meisten seiner Mönche gewöhnlich einen ganz besonderen Gesang, Schnarchen. Also ging er nachschauen. Im Dunkeln nahm er die Silhouette einer vermummten Gestalt wahr, ein Einbrecher. Was möchtest du denn, mein Freund? Fragte der Abt liebenswürdig. Rück den Schlüssel zur Spendenbüchse raus, Penner! Schrie der Einbrecher und fuchtelte mit einem langen, scharfen Messer herum. Der Abt sah die Waffe, hatte aber keine Angst. Das Einzige, was er empfand, war Mitgefühl für den jungen Mann. Aber sicher, sagte er und händigte ihm den Schlüssel aus. Während der Einbrecher mit hektischen Bewegungen das Geld aus der Spendenbüchse nahm, bemerkte der Abt, dass der Mann eine zerrissene Jacke trug und sein Gesicht bleich und ausgemagert war. »Mein lieber Junge, wann hast du denn das letzte Mal etwas gegessen?« »Schnauze«, bellte ihn der Einbrecher an. »Im Schrank, da sind Lebensmittel. Bedien dich.« Verwirrt hielt der Einbrecher inne. Die Sorge des Abt und sein Wohlergehen um sein Wohlergehen brachte ihn völlig durcheinander. Sicherheitshalber hielt er das Messer weiterhin auf den Abt gerichtet, während er sich mit der anderen Hand eilig das Geld aus der Spendenbüchse und Lebensmittel aus dem Schrank in die Tasche stopfte. »Und wenn du die Bullen rufst, dann«, schrie er. »Warum soll ich denn die Polizei alarmieren?«, fragte der Abt gelassen. »Die Spenden sind doch gerade dafür da, arme Menschen wie dir zu helfen. Und das Essen habe ich dir selbst angeboten. Was solltest du also gestohlen haben? Geh in Frieden.« Am nächsten Tag berichtete der Abt den Mönchen und Laien seines Klosters von dem Vorfall. Alle waren sehr stolz auf ihn. Ein paar Tage später erfuhr der Abt aus der Zeitung, dass der Einbrecher erneut auf frischer Tat ertappt worden war. Diesmal hatte man ihn gefasst und zu einer 10-jährigen Haftstrafe verurteilt. Fast genau 10 Jahre später wurde der Abt wieder sehr früh am Morgen von Schritten im Schreinraum geweckt. Er stand auf, um nachzusehen, und ja, sie haben richtig geraten. Da stand derselbe Einbrecher, um 10 Jahre gealtert, wieder mit einem scharfen Messer neben der Spendenbüchse. »Erinnerst du dich an mich?« rief er. »Aber ja«, seufzte der Abt und griff in seine Tasche. »Hier ist der Schlüssel.« Da lächelte der Einbrecher, senkte das Messer und sagte freundlich, »Bitte legen Sie den Schlüssel weg. In all der langen Zeit musste ich immer wieder an Sie denken. In meinem ganzen Leben waren Sie der einzige Mensch, der je nett zu mir war und der sich wirklich für mich interessiert hat. Ja, ich bin tatsächlich wieder hergekommen, um etwas zu klauen. Aber mir ist klar geworden, dass ich beim letzten Mal das Falsche mitgenommen habe. Diesmal bin ich auf etwas anderes aus, auf das Geheimnis Ihrer Güte und Ihres inneren Friedens. Aber im Grunde wollte ich das wohl auch damals schon. Also händigen Sie mir bitte den Schlüssel zu Ihrem Mitgefühl aus und nehmen Sie mich als Ihren Schüler an.« Bald darauf wurde aus dem Einbrecher ein Mönch, und der Reichtum, den er binnen kurzem erwarb, überstieg seinen wildesten Träumen. Nicht was Geld betraf, sondern in puncto Güte und inneren Frieden. Das ist es, was wir in Wirklichkeit alle wollen, und es ist so günstig.
Weil es kostet nichts. Mhm. Es kostet nichts. Eine wunderschöne Geschichte. Mhm. Die ist wirklich sehr schön. Allein dieses am Anfang, er steht mit dem Messer da und der Abt begegnet ihm angstfrei. Das war für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, ja, wovor soll ich Angst haben? Mhm. Wenn ich dem angstfrei gegenüberstehe, überträgt sich das ja auch auf ihn. Mhm. Im Moment ist ja das Aggressionspotenzial schon mal sowas von geschwächt worden. Und dann die Güte, die Liebe, die er ihm dann gegeben hat, hier hast du dein Geld, hier hast du was zu essen, dann schließt sich ja der Kreis. Und das ist das, was wir eigentlich für uns mal wieder verinnerlichen müssten, in unser Leben integrieren dürften, Ellbogengesellschaft abschaffen und sowas leben wollen.
Ja, was ich an der Geschichte auch toll finde, ist, dass er ihn halt auch einfach als Mensch gesehen hat.
Ja.
Er hat ihn nicht als Einbrecher gesehen, sondern als Mensch. Mhm. Und das ist etwas, was in einer anderen Geschichte, oder was mich jetzt noch an eine andere Geschichte erinnert hat.
Ja, mach mal.
Mhm. Und zwar, dass die Geschichte heißt, Kriminelle gibt es nicht. Ein Beamter aus der hiesigen Justizvollzugsanstalt rief bei mir an. Er bat mich, dem Gefängnis nach längerer Zeit wieder einmal einen Besuch abzustatten. Ich erklärte ihm, dass ich mittlerweile weit mehr Verpflichtungen habe als in den alten Tagen, in denen ich oft in der Haftanstalt zu Gast gewesen war. Mir fehlte einfach die Zeit. Ich sprach natürlich, einen anderen Mönch zu schicken. »Nein«, antwortete der Beamte, »wir wollen nur Sie.« »Aber warum denn?« »Ich habe den Großteil meines Lebens in Gefängnissen verbracht«, erklärte der Wärter, »und an ihnen ist mir etwas ganz Besonderes aufgefallen. Kein einziger der Insassen, die einen ihrer Kurse besucht haben, ist nach seiner Entlastung rückfällig geworden. Bitte, Sie müssen wiederkommen.« »Ein schönes Kompliment, habe ich selten gehört.« »Ich habe später noch oft darüber nachgedacht.« Was hatte ich so Besonderes getan, dass es bei den Häftlingen tatsächlich zu einer positiven Veränderung gekommen war? Wahrscheinlich lag es daran, dass ich in all den Jahren, in denen ich in Gefängnissen gelehrt hatte, in niemanden einen Kriminellen gesehen hatte. Ich habe viele Männer kennengelernt, die einen Mord begangen hatten, sah aber nie nur den Mörder in ihnen. Ich habe viele Männer kennengelernt, die Diebstähle begangen hatten, sah sie aber nie nur als Dieb. Ich habe sogar Männer kennengelernt, die grausame Sexualverbrechen begangen hatten, sah aber nie nur den Sexualverbrecher. Für mich war ein Mensch immer mehr als das Delikt. Einen Menschen nur anhand von einer, zwei oder womöglich auch mehreren schrecklichen Taten zu definieren, die er begangen hat, ist doch absurd. Denn damit leugnet man all das andere, was er getan hat, all seine edlen Handlungen. Und auf diese habe ich mich konzentriert. und deshalb begegne ich Leuten, die ein Verbrechen begangen hatten, aber keinen Verbrecher. Dadurch, dass ich die Menschen sah und nicht die Verbrechen, konnten auch sie selbst die gute Seite von sich wahrnehmen. Auf diese Weise gewannen sie an Selbstachtung, ohne die Verbrechen, die sie begangen hatten, zu verleugnen. Und wenn sie das Gefängnis verließen, dann für immer.
Auch eine tolle Geschichte.
Wow, ne?
Tolle Geschichte, ja.
Und das ist halt so spannend, weil diese Geschichte an eine andere noch ansetzt, wo es um das Ähnliche geht, aber was halt in unserer Gesellschaft jetzt, finde ich, so, so viel wichtiger wird.
Ach.
Wenn ich mein Insta-Feed sehe.
Ja, das bedeutet?
Das bedeutet das Stigma psychischer Erkrankungen.
Oh, gut. Das Stigma, dann sagt das schon was.
Die vorige Geschichte habe ich vor einigen Jahren auf einer Konferenz über psychische Gesundheit erzählt. Der Abteilungsleiter einer renommierten psychiatrischen Klinik war davon so beeindruckt, dass er mich einlud, sein Haus zu segnen. Mit welcher Form psychischer Erkrankung haben Sie es denn zu tun, wollte ich wissen. Schizophrenie. Und wie behandeln Sie die Schizophrenie, erkundigte ich mich. Genauso, wie Sie es in Ihrer Präsentation erklärt haben, antwortete er. Wir behandeln nicht die Schizophrenie, sondern die übrigen Patienten. In der buddhistischen Geste des Respekts legte ich die Hände vor dem Herzen zusammen. Er hatte verstanden. Und welche Ergebnisse haben Sie zu verzeichnen? Fragte ich, obwohl ich die Antwort im Grunde schon kannte. Sie sind überragend. Viel besser als bei jeder anderen Behandlungsmethode. Wenn Sie jemanden als schizophren bezeichnen, wird er sich mit großer Wahrscheinlichkeit diesem Etikett entsprechend verhalten, denn Sie haben ihn gebrandmarkt. Sehen Sie in ihm jedoch einen Menschen, der unter schizophren Schüben leidet, ist er mehr als seine Krankheit. Und sie geben seinen gesunden Persönlichkeitsaspekten eine Wachstumschance. Oder?
Ich sehe den Menschen als Mensch mit irgendwelchen Macken.
Naja, und ich finde, das ist nicht nur auf dieses Kriminelle, psychisch Kranke zu sehen, sondern halt auch, ich war letztens im Kino in dem Film The Old Oak. Da ging es um die Flüchtlingskrise 2016 und um ein kleines Dorf in England, in dem ganz viele syrische Flüchtlinge gebracht wurden. Und dann ging es halt wirklich so darum, wie haben die Einheimischen auf diese Menschen reagiert. Und da ist wieder so dieser Punkt, siehst du diesen Menschen als diesen Flüchtling oder siehst du wirklich darin, das ist ein Mensch und der hat jetzt diese Erfahrung gemacht, aber ich sehe den Menschen dahinter. Und ich finde gerade, das passt total zu dieser Geschichte, weil da waren halt zwei Menschen, die sich gefunden haben. Ein älterer Mann, der seine Kneipe hatte, die nicht mehr lief. Und eine junge Frau, die halt in dieser Situation war und die ganze Zeit das Gute in den Menschen gesehen hat und die ganze Zeit den Fokus auch auf die Menschen hatte. Die hat das, was andere getan haben, hat sie ignoriert, sondern sie hat den Fokus auf das Gute gesetzt. Und dadurch haben die beiden total viel Gutes im Dorf
bewirken
können.
Und
das war total, total
wie heißt
schön
das
zu sehen.
Aus einem ganz anderen Blickwinkel.
Ja.
Vielleicht müssen wir mal über unseren Tellerrand blicken, einen anderen Blickwinkel mal einschlagen. Richtig. Also du kannst dann immer wieder so aus einer Geschichte eine zweite, dritte rausnehmen und das weiterentwickeln, ne? In dem Moment entwickeln wir uns ja auch weiter, indem wir über den Tellerrand geblickt haben und sagen, gut, es geht hier eigentlich doch nur um den Menschen, um diese kleine Persönlichkeit.
Ja, und
wenn ich die sehe und
wie
erkenne,
wir auf die
ja.
Menschen reagieren und wie wir mit diesen Menschen umgehen und auch wie wir behandelt werden möchten. Das ist
genau,
ja dann
das
auch
ist
noch mal
es
so
ja
Punkt.
Eben.
Und das war so schön zu sehen, so dieses, wie die sich einander dann so unterstützt haben. Also als es dem Mann dann nicht so gut ging, da war die Familie dieses Mädchens für ihn da. Und das hat ihn sehr gerührt. Und die haben gemeinsam angefangen zu kochen für die Gemeinde, weil sie festgestellt haben, dieses Mädchen hat festgestellt, nicht nur uns geht es schlecht und wir haben gerade unser Land verlassen und sind gerade woanders und müssen uns da zurechtfinden, sondern auch die Menschen im Dorf haben ihre Schwierigkeiten, weil die teilweise nicht über die Runden kommen, weil es da Familien gibt, die es nicht, sich es finanziell nicht leisten können, ein Mittagessen zu kochen. Und diese Not hat sie dann halt quasi zusammengeführt, dass sie gemeinsam gekocht haben und so ist halt eine Gemeinschaft entstanden, weil dieses Dorf hatte diesen Leitspruch, wer gemeinsam isst, der hilft einander.
Ja.
Und das haben sie so quasi weitergeführt. Also es war ein wundervoller Film.
Hast du gerade gemerkt, wie oft du gemeinsam jetzt gesagt hast? Und genau das ist es ja, diese Gemeinschaft, wieder diesen Zusammenhalt in die Gemeinschaft zu bringen, dass einer für den anderen da sein kann, will, möchte. Das muss wieder ins Leben zurückkommen. Das war ja früher so. Da war ja einer für anderen da. Wenn du so ein Dorfleben früher gesehen hast, da gab es überhaupt keine Diskussion. Der eine, dem ging es da schlecht, der andere ging es da schlecht. Und schon wurde das, wie du es gerade erzählt hast, gemeinsam dann gelöst. So, und das ist aber verloren gegangen. Und wenn man da jetzt wieder...
Ich würde nicht sagen, dass es verloren gegangen ist.
Aber oberflächlich...
Es ist weniger, ja.
Ist oberflächlich.
Da darf man auch wieder mehr reingehen und in die Tiefe gehen oder sich das wieder bewusst machen.
Man sollte es sich wieder bewusst machen, dass wir uns ja gegenseitig viel mehr geben können, indem man einfach für den anderen da ist. Ihn unterstützt, egal auf welche Art und Weise. Das hat ja nicht immer was mit Essen und Trinken zu tun, sondern einfach dieses Dasein. Ich bin für dich da.
Ja.
Und dann kannst du dieser Zusammenhalt auch viel mehr genießen oder wieder ins alltägliche Leben integrieren.
Und was ich aber wichtig finde, ist dieses, was du auch eben meintest mit, oder was ich glaube, was du mit Oberflächlichkeit meinst, ist so dieses Bedingungslose. Also, weil wir ja heutzutage wirklich dazu neigen, okay, ich gebe dir das, dann erwarte ich das.
Richtig. Und das muss weg.
Genau, sondern dieses Bedingungslose.
Ich gebe dir das, weil ich dieses Bedürfnis habe, dir was Gutes zu tun.
Ja.
Und das ist ja das Wunderbare an dieser ganzen Sache. Du kriegst es ja doppelt zurück. Das sind dann diese Erfahrungen, die du machen kannst. Du gibst was, weil du Freude hast. Du siehst, dein Gegenüber freut sich. Du gibst ihm das und du kriegst es garantiert doppelt zurück.
Ja.
Und das muss man eigentlich wieder versuchen ins Leben zu integrieren oder in den Alltag aufzunehmen.
Ja.
Dann wären wir wieder menschlich unterwegs.
Und das ist es ja wie bei allen Sachen, ne? Wenn man da bei sich anfängt und bei sich im Kleinen anfängt.
Ja.
Dann,
ja, so ist das. Ich glaube, wir haben heute so ein bisschen philosophiert.
Ja.
Aber in die Menschlichkeit zurückzukommen, dann ist das schon sehr wertvoll.
Ja.
Einfach diese Geschichten, ich finde die toll.
Die waren toll, ne?
Ja.
Und ich finde, man, wie gesagt, man muss zu diesen Geschichten gar nicht so viel sagen, weil die so für sich so einprägsam sind. Da ist schon alles gesagt. Und darum würde ich sagen...
Wir haben alles gesagt. Wir haben jetzt
Machen wir jetzt eine Runde Kaffeeklatsch, oder?
Ach, das klingt gut. Sehr schön. Genau das
bevor
machen wir.
Hier wegschwimmst.
Ja, ja, ja. Bevor der Elefant das ganze Glück vergisst, dann gehen wir jetzt in die Glücksabteilung. Sehr schön.
Okay.
Also.
Und dann sagen wir Ciao, Kakao.